Man müsste mal viel mehr Zeit haben.
Man müsste mal mit den Oberen der Stadt über eine neue Form des Schlossfestes sprechen.
Man müsste mal mit den Oberen darüber sprechen, wie der Schlossgarten viel besser geschützt wird.
Man müsste mal darüber nachdenken, eine dritte Viktoria in den Garten zu stellen, die es dort mal gab.
Oder man müsste viel mehr Zeit haben, um noch mehr forschen zu können.
Das sagen, und jetzt aufgepasst, Großherzog Friedrich Franz II. Von Mecklenburg-Schwerin und die Hofdame Minka von der Lanken. Heute hier bei uns zu Gast. Wir begrüßen Irmela Grempler und Matthias Schott vom Schweriner Schlossverein, die stellvertretende Vorsitzende und den Vorsitzenden des in Schwerin bekannten Schlossvereins zu unserem Podcast Man müsste mal. Und das ist der Podcast von?
Mit Andreas Luski, das bin ich, hallo. Genau. Jetzt musst du nochmal zurück.
Klaus Oellerking, das bin ich. Das ist der Podcast, wo wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die nicht nur sagen, man müsste mal, sondern die dann auch anpacken. Und da haben wir heute zwei außerordentlich aktive Menschen hier in unserem Studio.
Genau. Der Schlossverein macht so einiges. Ich fasse das einmal ganz kurz zusammen, so wie ich mir das so erlesen habe. Und zwar geht es da um Rekonstruktion, Restaurierung im Schweriner Schloss, das ja, glaube ich, fast alle kennen, mindestens alle, die schon mal in Schwerin waren. Und da wird zum Beispiel ja ein Schlossfest organisiert, dann wurden da Fensterbehänge wiederhergestellt, die es früher mal gab im Thronsaal, der ja ziemlich einzigartig, glaube ich, sogar deutschlandweit ist. Und Schlossfest, Thronsaal und dann noch ein Jugendtempel, gar nicht im Schloss, sondern im Schlossgarten, der wurde wieder aufgebaut, den gab es auch früher mal, mit ganz viel Aufwand so wiederhergestellt, wie er mal war. Und was ich auch interessant fand, Kinder dürfen ins Schlossmuseum und zwar in standesgemäß in Anzug und Prinzessinnenkleid, wie auch immer. Die verkleiden sich und gehen dann durchs Schlossmuseum und haben so einen kindgerechten Zugang dazu, was da so im Schloss alles zu finden ist und wie früher da gelebt wurde. Ja, das einmal so ein kurzer Abriss, aber wir reden ja heute über das Man müsste mal und zwar, ja. Wer möchte an? Das war jetzt, das war eine lange Liste, die ich schon versucht habe abzukürzen. Wie war das bei euch? Also wie fing das an mit dem Engagement für den Schlossverein?
Also mein Engagement für den Schlossverein hat eigentlich mit dem Eintritt in das Schloss begonnen. Ich bin 1990, hat mich die Nachwendezeit in das Schloss gespült. Ich war Mitarbeiterin in der Landtagsverwaltung und wurde im April 1991 zuständig für die Liegenschaft Schloss und für das Bauen am Schloss. Und dann 1991 im Mai hat sich der Schlossverein gegründet und in meiner Funktion war ich auch gleich mal mit zuständig für die Zusammenarbeit mit dem Schlossverein. Mitglied bin ich ein bisschen später geworden, das ist aber schon wieder eine andere Geschichte.
Ja, bei mir fängt es ein bisschen eher an. 1983 bin ich Schlossmuseumsführer geworden. Ich bin derzeit der älteste Honorarführer des Schlossmuseums. Und dadurch ist natürlich die Liebe zum Schloss gewachsen und natürlich 1983 ganz viele Fragen, sodass ich damals schon angefangen habe mit Forschen zu dem Schloss, zum Gebäude, zu den Menschen. Das konnte man natürlich nach 1990 viel intensiver machen. Man hatte wesentlich mehr Möglichkeiten und das Schloss faszinierte damals und heute immer noch, sodass wir ja auch nach der Wende die einzige Institution gewesen sind, die sich überhaupt mit der Schlossgeschichte beschäftigt haben. Das ist bis heute hat das angehalten und das ist das Faszinierende dabei.
Also eine zentrale Frage ist, 38 Jahre sich für das Schloss zu engagieren, bei dir nicht ganz so lange, aber ähnlich lange 20. In unterschiedlichen Funktionen. Warum macht ihr das?
Also für mich kann ich sagen, ich habe inzwischen das Schloss im Herzen. Ich habe mich zu Beginn meiner Tätigkeit Anfang 1991 hatte ich den Auftrag, ein erstes Nutzungskonzept für das Schloss zu machen. Das heißt, ich kannte das Schloss nicht. Zu DDR-Zeiten ging man als Pionier in das Schloss. Und also von Besuchen kannte ich das Schloss, aber ich kannte es nicht gut. Und ich bin dann erstmal mit den Plänen, die ich mir aus dem Schlossmuseum geholt habe, durch das Schloss gewandert. Und ich habe dabei Ecken entdeckt, wo ich dachte, die gibt es in diesem Schloss gar nicht. Kleine Geschichte. Ich kam irgendwo im 7. Obergeschoss, fast auf dem Boden. Und da saß eine Frau und sortierte Tierknochen. Ich dachte, ich wäre im falschen Film. Ja, es gab damals, als der Landtag in das Schloss einzog, gab es 11 Nutzer im Schloss. Und ich hatte nun die fröhliche Aufgabe, ein Nutzungskonzept für das Schloss zu machen. Das hieß, dass man auch gucken musste, wer kann da bleiben und wer nicht. Und ja, ein richtig echtes Nutzungskonzept gab es 1995. Und das beinhaltete im Prinzip die Nutzer, die jetzt im Schloss sind. Und wenn man so intensiv, natürlich ging das Bauen dann parallel los, erstmal mit dem Architekten, der den Landtag dort erstmal eingerichtet hat, dann ein Wechsel des Architekten, dann Zusammenarbeit mit Haustechnikern, mit Planern, natürlich mit dem Denkmalschutz. Und das war Zeitraum, Nervenraum, aber war eine tolle Tätigkeit und da geht das Schloss dann tief ins Herz.
Ich habe ein altes Foto gesehen, was dazu passt, zu dieser Geschichte. Und zwar war ja auch eine Nutzung des Schlosses als Ausbildungseinrichtung für Pädagogen, Pädagoginnen, Erzieherinnen. Also ich habe ein Foto gesehen im Thronsaal, in diesem tollen, goldenen Thronsaal. Und dann stehen da aber lauter Stühle und so ganz wirklich so eine Mischung aus Klassenzimmer und Thronsaal, was irgendwie gar nicht zusammenpasst. Und da ist ja vielleicht jetzt auch die Brücke zum Schlossverein. Der Schlossverein will ja wahrscheinlich nicht zeigen, wie toll man da Erzieherin ausgebildet hat, oder? Also ich höre da auch, wenn ihr hier sitzt als Großherzog und Hofdame, das spricht ja dafür, dass ihr ein bisschen eine andere Botschaft habt.
Also das würde ich jetzt nicht so sagen. Also wir beschäftigen uns ja mit der Geschichte des Schlosses. Und die Geschichte des Schlosses hat ganz viele Facetten. So habe ich ja auch mal angefangen, 1983 mich damit zu beschäftigen, weil in den 80er Jahren natürlich sich mit den Bewohnern zu beschäftigen, war nicht gerade förderlich für einen selbst. Also das hat man alles heimlich gemacht, aber es war wahnsinnig interessant. Die Fachschule gehört mit zum Schloss. Und auch wenn so zum Beispiel dieses Foto ziemlich einem suspekt vorkommt, dürfen wir eins nicht vergessen, das Schloss wurde genutzt in vielfältiger Form. Und dadurch, dass es genutzt wurde, ist es ja erhalten geblieben. Wir haben hier einen der schönsten Bauten des Historismus. Und Historismus war bis in die 80er Jahre europaweit immer verschmäht worden. Abklatsch und so weiter. Und da gab es auch Überlegungen, auch mal das Schweriner Schloss abzureißen, weil es ja sozusagen nichts wert ist. Aber wir hatten Nutzer. Und wir wissen alle, und wenn wir durch Mecklenburg fahren und die ganzen leeren Gutshäuser uns angucken, die leergezogen werden mussten, sobald ein Haus leer ist, wird es nicht mehr gepflegt, verfällt es. Aber nochmal darauf zurückzukommen, wir beschäftigen uns auch mit dieser Zeit und wir haben einen großen Vertrauensbeweis bekommen. Wir hegen auch die Chronik der Fachschule, die mal ein ehemaliger Direktor geschrieben hat. Also auch die Fachschule gehört zur Geschichte des Schlosses, was wir natürlich heute so nicht mehr ganz nachvollziehen können. Aber gehört dazu.
Jetzt sind wahrscheinlich nicht mehr Tierpräparatoren unterm Dach, sondern andere Nutzer im Haus. Wer in Mecklenburg-Vorpommern lebt, der weiß, das ist heute der Landtag. Die politischen Parteien haben dort ihre Büros, ihre Landtagsabgeordneten und ihre Mitarbeiter. Welche anderen Nutzer gibt es denn noch? Oder sind das die im Wesentlichen?
Nee, es gibt als zweiten Hauptnutzer das Schlossmuseum, was zu den staatlichen Schlössern und Gärten gehört. Dann gibt es einen großen Bereich von Schlossrestaurants. Das ehemalige, der ehemalige Königssaal, das Schlosscafé. Dann unten das Bistro im ältesten Keller des Schlosses, draußen die Orangerie. Das ist ein relativ großer räumlicher Bereich. Dann die Schlosskirche, die dauerhaft im Schloss untergebracht war. Auch zu DDR-Zeiten gab es eine Schlosskirchengemeinde. Ja, und dann sagen wir als fünften Nutzer immer, das sind die Fledermäuse. Die haben wir auch.
Ja. Sag mal, Herr Großherzog, Matthias Schott, wenn man sich so lange engagiert und offensichtlich auch so intensiv, wie Andreas das vorhin in der Einleitung schon erwähnt hat, dann muss ihr Salär ja fürchterlich fürstlich sein.
Ja, fürstlich. Plus, minus, null. Also, wir sind im Ehrenamt und man engagiert sich, und das, ich sage es jetzt mal für mich, man engagiert sich gerne. Also jedes Mal, wenn ich vorm Schloss stehe, bin ich fasziniert, man entdeckt Neues, man will Neues erforschen. Da denkt man nicht erstmal daran, Geld zu verdienen, sondern man muss auch das Geld haben, um sich diese Arbeit leisten zu können, muss man wirklich sagen. Wo ich aber auch sagen muss, Ehrenamt wird immer gefordert und ist erwünscht von Regierungsseite, aber vor allen Dingen wir kulturellen Vereine und geschichtlichen Vereine stehen in der Rangliste immer ziemlich weit hin.
Wo wir gerade beim Geld sind, ist ja immer nicht so ganz so ein schönes Thema. Man möchte ja auch nicht so gerne mit so vielen Zahlen um sich werfen, aber trotzdem, ich finde das gerade sehr interessant. Wenn ich in den Videos, ja, ihr macht ja auch Videos über eure Arbeit, wo man sehr schön sieht, zum Beispiel beim Schlossfest, wie da in den Kostümen gewandelt wird und die diversen anderen Sachen, auch für die kleinen Kinder, die Kostüme muss ja irgendwer anfertigen, dann der Jugendtempel musste bezahlt werden. Könnt ihr mal ein Beispiel nennen, was meinetwegen so ein Schlossfest oder was der Tempel gekostet hat und wie schwierig das ist, dann da die Unterstützer zu finden und überhaupt das alles zusammenzubekommen, vielleicht, dass man mal so eine Beispielrechnung hat?
Also wenn wir zum Tempel, gehen wir mal auf den Tempel zurück. Aber den möchte ich, das muss ich immer wieder sagen, den Tempel haben wir größtenteils Frau Dr. Grempler zu verdanken, weil die sich da unglaublich engagiert hat. Ohne sie wäre der Tempel nicht entstanden, weil ich wollte nie bauen, auch persönlich nicht. Und da haben wir die Fachfrau gehabt und da gebe ich jetzt mal den Ball an meine liebe Irmela.
Ja, zu dem Jugendtempel muss ich sagen, die Zahl, runde 350.000 Euro, das ist eine stolze Summe für einen kleinen Verein. Die Summe macht zu Anfang Angst, aber wenn man dann wirklich hinter diesem Projekt steht und sagt, der Tempel sollte dort unbedingt wieder hin, dann fasst man auch Mut und versucht, Verbindungen zu knüpfen, die die Sache ermöglichen. Dazu muss ich sagen, von meiner Grundeinstellung zu solchen Rekonstruktionen muss ich sagen, ich hatte ein Kernerlebnis mit dem Vorsitzenden der Stiftung Denkmalschutz im Burggarten. Für den war ich auch zuständig und habe da die Rekonstruktion des Burggartens und die Restaurierung der Orangerie begleitet. Der Professor Kieso hat zu mir auf die Frage, könnten Sie sich vorstellen, dass wir für die Treppen der Orangerie, die abgerissen worden waren zu DDR-Zeiten, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz da Geld gibt, um die zu rekonstruieren. Und jetzt kommt der Kernsatz von Kieso. Wenn ein Bauteil sehr wichtig ist für die Gesamtwirkung des Denkmals, dann kann die Deutsche Stiftung auch unterstützen. Und das traf auf den Jugendtempel genauso zu. Den Jugendtempel gab es mal im Schloss, 1842 gebaut. Und er fehlte einfach auf diesem sogenannten Tempelberg. Und deshalb hat sich der Schlossverein entschieden, den Tempel zu bauen. Es war ein Riesenbauvorhaben. Das ging mit der Einzäunung des Baugeländes los, mit Schildern, mit Sicherheitsfirmen, mit Versicherungen und natürlich das gesamte Bauen von der Statik, Es war ein aufwendiges Vorhaben, aber es hat auch einen Riesenspaß gemacht, weil man gemerkt hat, die Mitglieder des Schlossvereins kamen immer mehr dazu, dieses Vorhaben zu unterstützen, nicht nur finanziell, sondern zu Anfang war das immer so, Frau Grempler, wie geht's Ihrem Tempel? Meine Grundbemerkung, das ist unser Tempel, liebe Freunde. Und ich kann mich erinnern, zur Grundsteinlegung waren Leute im Kostüm da, hatten private Körbchen mitgebracht, rannten da in der Gegend rum und sammelten Spenden und verteilten Bonbons und das Ganze nachher auch nochmal zum Richtfest mit einem Kinderchor aus dem benachbarten Kindergarten und mit selbstgedichteten Liedtext. Also es nahm einen Schwung auf, den man einfach nur Begeisterung nennen kann. Und dann machen solche Vorhaben auch Spaß und man findet Partner im Finanzministerium, die ab einer bestimmten Bauphase dann auch hälftig finanziert haben. Wir haben mit der WGS, mit den Stadtwerken, wir haben Künstler gehabt, die uns eine Spendenkarte entwickelt haben, Druckanstalten, die gesagt haben, ich druck euch mal 5000 Flyer. Also man kann sagen, es nimmt so Fahrt auf, so ein Projekt, und dann macht es auch richtig Spaß.
Jetzt hast du ja eben gesagt, dass man damals auch gesagt hat, was macht dein Tempel? Und nun hast du geschildert, wie sich das verändert hat. Und jetzt frage ich mich, wenn ich euch so höre und mich erinnere an die Liste, die ihr vorhin beim Einstieg genannt habt, auf die wir vielleicht jetzt auch langsam nochmal kommen sollten, diese ganze Man-müsste-mal-Bälle, die ihr euch gerade hier zugespielt habt, ist das jetzt euer Schloss?
Nein.
Also wem das rechtlich gehört, ist die eine Geschichte. Aber mir geht es um die Verankerung dieser Idee. Wir haben ein Schloss, wir haben einen Schlossverein, wir haben Schlossfeste seit 1993, also fast 20 Jahre lang. Wie stark ist es in Irmelas Herzen? Das wissen wir. Es ist wahrscheinlich auch in deinem, Matthias. Das hast du zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber das hörte sich eindeutig so an. Aber wie stark ist das Schloss im Herzen der Schwerinerinnen und Schweriner, der Kinder, aller Menschen, die hier leben?
Also ich muss erstmal voraussetzen, wir als Vorstand können uns natürlich ganz viele Sachen einfallen lassen, was wir machen und was gemacht werden muss. Ohne die Vereinsmitglieder und deren Familien funktioniert sowas überhaupt nicht. Und da sind wir alle sehr, sehr glücklich, dass so viele da mitmachen, unsere Projekte unterstützen, mitarbeiten, das Vereinsleben mit Leben erfüllen. Wir versuchen natürlich, weil wer Vereinsmitglied ist, sagt natürlich, das ist mein Schloss, ne? Und für das setze ich mich ein. Ja. Und wir versuchen das natürlich in die Bevölkerung zu bringen, den Gästen, die unsere Landeshauptstadt besuchen, näher zu bringen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ich will immer nicht so mit Zahlen umgehen, aber in den 30 Jahren, die wir existieren, haben wir Werte von über 600.000 Euro geschaffen für das Land, für die Menschen, für unsere Gäste, um unsere Geschichte noch erlebbarer zu machen. Und da sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr stolz darüber.
Das heißt aber, Emil, ich sehe, du hast auch noch was zuzupacken, das glaube ich. Ich komme noch mal mit einer anderen Frage. Das heißt, ich stelle mir vor, die stehen eigentlich bei euch alle Schlange. Also jede Schule klingelt bei euch an und sagt, können wir mit unseren Erst- und Zweitklässlern mal kommen und die an diese Idee des unser Schweriner Schloss heranzuführen? Oder ist das anders?
Also ein Anliegen ist es, das Vereins ist es natürlich, den Menschen hier in Schwerin das Schloss möglichst nahe zu bringen. Ich sage jetzt mal, jeder, der Besuch hat, geht mindestens um das Schloss herum. Diejenigen, die es möchten, gehen auch in die Innenräume und zeigen ihr Schloss. Da ist ein gewisser Stolz da und man merkt es besonders, wenn Besuch da ist. Mhm. Weil die Leute staunen und wenn sie dann noch in den Burggarten gehen und in der Orangerie eine Tasse Kaffee trinken, dann sind sie einfach, ja, unser Schloss. Was wir versuchen als Verein, auch über die historischen Schlossfeste, den Leuten hier auch das Schloss emotional noch näher zu bringen, genau, und auch das Wissen zu vertiefen. Wir machen monatlich einen Vereinsabend, wo wir historische Themen, aber auch Themen zur allgemeinen Nutzung oder auch mal zum Landtag, zu den Baumaßnahmen machen, die öffentlich sind. Das ist nicht so richtig bekannt. Da können wir uns auch verbessern, dass wir das dann wirklich auch monatlich immer wieder in die Zeitung bringen und laden immer wieder offensiv ein. Das versuchen wir, ich sag mal, auch das Wissen über das Schloss, das stellen wir auch immer wieder fest, wenn wir mit Leuten reden, ja, wann wurde das gebaut, irgendwann im Mittelalter, und wer hat hier mal regiert, ja, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Also das echte Wissen über das Schloss ist manchmal etwas dürftig, da versuchen wir ein bisschen drauf zu packen. Und wir denken auch, wir engagieren uns ja auch, sind auch Mitglied im Welterbeverein. Auch über diesen Kanal versuchen wir, ich sage jetzt mal, den Leuten das Schloss, das ist ja unser Kernpunkt, und die umliegenden Gärten näher zu bringen und für den Gedanken zu begeistern, dass man aus Schwerin mit dem Schloss noch viel mehr machen kann.
Das mit den Besuchern kann ich bestätigen, das hatte ich selber auch schon. Ich bin ja kein Urschweriner, ich bin ja vor 7 Jahren hergezogen und jedes Mal, wenn Besuch herkommt, führe ich die auch sehr gerne durchs Schloss oder am Schloss vorbei, Und die sind auch immer sehr begeistert. Der erste Eindruck von Schwerin ist gerade dadurch immer sehr, sehr gut. Was ich fragen wollte, ich finde diesen Gedanken mit der Verankerung in der Stadt auch sehr spannend. Habt ihr da vielleicht eine Möglichkeit oder vergleicht ihr euch mit anderen Städten, die vielleicht ähnliche Vereine, es muss jetzt nicht unbedingt ein Schloss sein, kann aber auch, wie die so in der Stadt verankert sind? Und habt ihr da so ein Ideal, was ihr erreichen wollt vielleicht, was man so anstrebt?
Also ich sag mal, jede Stadt ist anders, jede Region ist anders. Natürlich guckt man so neidisch manchmal, ich sag mal so zum Beispiel auf die Freunde der staatlichen Schlösser und Gärten in Potsdam, Brandenburg. Aber da ist natürlich auch in der Region ein ganz anderer finanzieller Background. Das haben wir leider so in Mecklenburg nicht. Aber wir arbeiten auch gerne mit anderen Vereinen zusammen, um uns zu ergänzen, um auch uns auszutauschen. Wir zum Beispiel hier versuchen, oder wir machen das seit 2 Jahren, dass wir mit den anderen Schlossvereinen aus Mecklenburg uns treffen, um uns auszutauschen, um zu erfahren, was sie machen, wie sie es machen, auch unser Wissen weiterzugeben. Also es gibt ja auch ganz junge Vereine, denen man auch sozusagen eine Starthilfe gibt oder bei Problemlösungen auch. Aber neidisch würde ich jetzt mal nicht so.
Wenn ihr zum Beispiel beim Schlossfest oder bei vielen Aktionen, die ihr macht und die Sachen, die ihr aufbaut, versetzt ihr die Leute wieder in eine andere Zeit, in eine andere Umgebung damit. Also man hat auf einmal den Jugendtempel wieder da, der früher mal da war und kann sich wieder zurückfühlen in diese Zeit. Wenn ihr im Kopf, das meine ich jetzt auch mit Ideal, welche Vision vom Schlossgarten und vielleicht auch von der Stadt habt ihr? Malt für uns doch mal ein kurzes Bild. Was, ihr habt ja auch vorhin diese Man müsste mal genannt, was noch sozusagen fehlt. Was wäre für euch so ein Idealzustand von Schwerin oder von der Schlossumgebung? Wie möchte man da, was möchtet ihr da sehen, wenn man da durchgeht?
Also das Schloss als Gebäude ist ja schon wunderschön, ist innen und außen restauriert. Da sind ja fast alle Wünsche offen. Da kann man schon sehr zufrieden sein. Und wenn der Schlossverein das Gefühl hat, da mitgewirkt zu haben, zum Beispiel mit den Schabracken im Thronsaal, dann ist es ein gutes Gefühl. Was ich mir wünschen würde, und das, du hast ja gefragt, lernen von anderen, über den Zaun gucken. Ich war zum Beispiel mal besuchsweise in Gotha und da lagen überall Flyer aus und das Wochenende davor war das Gotha-Schlossfest-Wochenende gewesen. Das begann am Freitagnachmittag mit einer Eröffnung durch den Bürgermeister auf dem Markt. Dann mit natürlich gewandete Personen dazu, die sind ja von der Zeit ein bisschen anders. Also da waren schon der kostümierte Schlossverein dabei. Dann mit Prozession durch die ganze Stadt, kostümiert, mit viel Aufwand, mit vielen Kutschen, mit vielen Pferden, mit Bumstrara, mit vielen Kapellen. Und dann im Schloss und in den Gärten Riesenprogramme. Was wir als Schlossverein machen mit dem historischen Schlossfest, ist eine Riesenanstrengung. Man sagt ja immer so bei den Fußballspielen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das trifft auf uns auch zu. Wir machen im Mai, Juni das Schlossfest. Und dann fangen wir spätestens im September an, unsere Arbeitsgruppen wieder zu aktivieren und uns für das nächste Schlossfest vorzubereiten. Das ist also ein Ganzjahresakt. Und trotzdem wirkt es, das ist meine persönliche Meinung, trotzdem wirkt es, trotz dieser Kraftanstrengung, wirkt es mir zu dürftig. Die Stadt Schwerin könnte viel mehr aus dieser Aktivität des Vereins machen. Wir kombinieren jetzt ja das Schlossfest mit dem Tag der offenen Tür des Landtags. Dadurch hat, ich sag mal, das Schloss auch als Anziehungspunkt an diesem Wochenende steht sozusagen allein da. Das ist toll, aber man könnte meiner Meinung nach sehr viel mehr als Stadt daraus machen.
Jetzt hast du ja gerade mit Gotha angefangen und hast am Freitag begonnen, hast aber von dem Wochenende erzählt, du hast aber aufgehört. Wie lang ging denn das Schlossfest in Gotha? Und
das ging bis Sonntagabend. Also
ein ganzes Wochenende.
Das ganze Wochenende, sodass, ja. Ich sage jetzt mal, mit Werbung machen wir natürlich auch für das Schlossfest und gemeinsam mit der Stadt Marketing für dieses Schlossfest.
Aber wer war denn außer dem Schlossverein daran so beteiligt, dass genau das passiert ist, was dich so beeindruckt hat?
Also ich sage jetzt mal, die Aktion war einfach umfangreicher und noch einladender, als es bei uns ist. Wir machen ja jetzt mit der Stadt Marketing auch gemeinsam einen Flyer über das gesamte Wochenende. Das fängt jetzt an, auch mit der Beleuchtung des Schlosses. Es ist schon sehr viel mehr geworden, aber man könnte es für die Öffentlichkeit und ich sage jetzt mal auch für den Bürger, der vielleicht am Freitagnachmittag schon auf den Markt geht, man kann es einfach noch mehr aufpeppen. Und was mir besonders am Herzen liegt, der Umzug durch die Stadt. Das nennen wir ja Festumzug und auch da steckt viel Mühe drin, dass wir die Reihenfolge der, wo geht das Polizeiorchester, wo fährt die Kutsche, welche Bediensteten und welche Leute in der Rangfolge am Hofe gehen, in welcher Reihenfolge. Also es muss ja alles organisiert werden. Und dafür, sage ich mal, ist das mir, das ist meine persönliche Meinung, ist mir das zu dürftig. Also es müsste mindestens vorne und hinten eine Kapelle spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass man, das braucht aber Unterstützung durch die Stadt, dass man bestimmte Kutschen immer wieder mietet, bestimmte Dinge auch vorhält. Ich sage mal, es könnte der Hofbrauer, der Hofkonditor, der Hoffleischermeister könnte da in Kostüm mitmarschieren. Es muss nicht nur der Schlossverein in bunten Kostümen sein, sondern mehr um dieses Leben der Stadt Schwerin. Und dann sind wir wieder bei den Bürgern, dass man viel mehr Begeisterung über diesen Umzug schon erzeugen könnte. Mhm. Die 850-Jahr-Feier in Schwerin hat gezeigt, was Schwerin kann. Da hat man das ja mit großem Kraftaufwand organisieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass man es vielleicht nicht ganz so üppig, aber doch ein bisschen umfangreicher und ein bisschen mit mehr Schwung und Aufwand durch die Stadt Schwerin mit organisiert.
Hm. Ist denn der Großherzog schon in Kontakt mit dem Oberbürgermeister, um Sachen in die Wege zu leiten?
Also wir sind ständig in Kontakt, aber das hilft manchmal nicht viel. Ich möchte aber auch unsere Landesregierung mal noch ins Boot holen, weil also wir forschen seit über 30 Jahren. Unser Wissen könnte man viel mehr einbringen. Also ich stelle mir auch ein anderes Schlossmuseum vor, wo man die Geschichte besser vermitteln kann. Und vor allen Dingen muss ich auch unsere Landesregierung mal in die Pflicht nehmen. Und ich hoffe, es kommt endlich mal an, dass unser Schlossgarten mehr geschützt wird. Also es ist für mich im Grunde genommen ein Skandal, wie sich nicht nur Gäste, sondern vor allen Dingen Schweriner in unserem Schlossgarten benehmen. Und wir haben vor kurzem ja gehört, dass jetzt sogar Bäume angesprüht werden. Also vielleicht sollte die Landesregierung endlich mal auch vielleicht mit härterer Hand da durchgreifen.
Ja, die schwimmende Wiese zum Beispiel ist so ein bisschen so ein Partygebiet für alle, wo ja auch gerne mal Hüpfbogen stehen oder sonst was. Also das kann man, ist ja auch was Schönes, wenn da Leben stattfindet und junge Leute sind, ist ja an sich nicht schlimm. Aber es gibt ein Aber, ne?
Die schwimmende Wiese ist dafür ja freigegeben, aber in der übrige Schlossgarten nicht. Und da wird sich benommen, also muss man wirklich sagen, wie die Vandalen.
Sagen wir mal so, die einen so und die anderen anders. Also ja. Es gibt, ich sehe da auch Leute, die dann mal Papier sammeln gehen und so. Also es gibt eben beides, aber den einen Teil, den hat man lieber als den anderen. Und nun fahre ich regelmäßig da durch den Schlosspark zum Franzosenweg. Und da gab es oder gibt es immer noch so eine hübsche kleine Brücke, von der ich letzte Woche gedacht habe, Leute, ich glaube, die ist jetzt seit 2 Jahren gesperrt. Reißt sie ab, macht das Ding weg und dann ist das ganze Thema erledigt oder repariert das Ding. Ich meine, Entschuldigung, aber über das Ding, das finde ich einen Skandal.
Da würde ich gerne mal was dazu sagen. Bei der Einweihung unseres Jugendtempels hat unser Architekt damals einen sehr schönen Satz gebracht. Liebes Land Mecklenburg-Vorpommern, wenn ihr irgendwas umsetzen wollt, lasst es ein Verein machen. Und das würde ich vielleicht auch bei der Brücke so sehen. Ich finde es genauso ein Skandal. 2 Jahre und jetzt sind sie bei der Planung, wie man diese Brücke rekonstruiert. Also
Wer hat das gesagt mit diesen 50 Jahren später? Das war nicht der Großherzog.
Nein, das war Bismarck.
Ach, das war Bismarck. Na gut, okay.
Und es war noch nicht nur 50.
So, wir haben unsere halbe Stunde um. Aber ich würde doch gerne zum Abschluss wenigstens den Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit zu geben, nochmal zu hören, wenn sie sich bei euch engagieren wollen, wenn jemand mitmachen möchte, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer jetzt hört, klasse, da können wir auch mit Kindern oder jemand anders sagt, ich würde gerne bei den Kostümen mitschneidern oder mich auch irgendwie einbringen. An wen kann er sich wenden? Wo findet er euch? Wie macht er das?
Wir also, können sagen, jederzeit herzlich willkommen. Vor allen Dingen brauchen wir junge Leute, die tanzen, die bei Modenschauen besonders hübsch aussehen. Wir brauchen Kinder, denken wir, damit wir auch in die Familien hineinkommen. Wir sind gerade dabei, mit einem Kindergarten Kontakt aufzunehmen, um da so eine Kindergruppe aufzubauen, die mal in ihrem Kindergarten oder auch mal im Schloss betreut werden und bei den Schlossfesten auch mal tanzen können, beziehungsweise Spiele machen. Wenden an den Schlossverein unter der Internetadresse und unter Telefonnummer unseres Vorsitzenden.
Okay, und wenn ich jetzt Schlossverein eingebe in der entsprechenden Suchmaschine, dann lande ich da auch.
Da kann man viele schöne bunte Bilder gucken, was wir so machen.
Genau, und wir werden das natürlich auch verlinken unter unserer Podcast-Seite. Da werden alle Zuhörerinnen finden, was sie brauchen und dann mit euch Kontakt aufnehmen können.
Und als Schluss, ich mache immer gerne den Bogen zum Anfang. Wir hatten ja so viele, man müsste mal. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich konnte mir nicht alle merken. War da nicht was mit einer Säule dabei? Könnt ihr nochmal den Bogen schlagen, wie realistisch das... Säule? Nee. Habe ich falsch gemerkt? Aber ich dachte, da wäre irgendwas, was gebaut werden soll oder so dabei. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht könnt ihr das gerade nochmal auflösen, was ein der man müsste mal war und wie realistisch das gerade ist, so von wegen, man müsste das jetzt auch mal Realität werden lassen.
Ja, Irmela hat dieses Projekt angesprochen. Für den Originalbestand des Burggartens fehlen 2 Dinge noch. Das sind 2 Rauchkandelaber und eine 3. Viktorie. Und das wäre schön, wenn das vielleicht nochmal realisiert werden würde, von wem auch immer, wir sind für alles offen, dass der Burggarten wirklich mal in seiner originalen Schönheit erstrahlt.
Genau, jetzt erinnere ich mich auch, man müsste mal den Burggarten in seiner originalen Schönheit und da seid ihr jetzt dabei. Was ist der nächste Schritt dazu?
Dass der Vorstand ein Projekt beschließt.
Wir dürfen noch nicht verraten, worum es geht, aber wir haben eine starke Neigung.
Ah, also
dranbleiben. Wir brauchen dann auch wieder Leute, die uns ein bisschen Spenden in unsere Körbchen tun und wir brauchen auch wieder Partner, die uns zur Seite stehen, damit wir es dann auch schaffen. Anpacken tun wir immer sehr gerne. Wir können Projekte planen. Wir finden auch immer Partner, aber wir brauchen auch ein paar Leute, die uns unterstützen.
Also ich fasse das mal so zusammen. Man müsste mal in einem Jahr ungefähr vielleicht eine 2. Folge mit euch machen, um zu hören, was denn daraus jetzt geworden ist, welches Projekt ihr da angepackt habt, ob das mit der Unterstützung so klappt und wenn nicht, dafür sorgen, dass das dann vielleicht doch klappt.
Ja, ich denke, für unsere Folge 30, wo wir auch zurückblicken, ist es vielleicht noch ein bisschen früh, aber vielleicht gibt es ja dann auch schon was Neues. Aber jedenfalls bis dahin freuen wir uns erstmal, dass ihr hier war, dass ihr uns besucht habt und uns erzählt habt vom Schlossverein und was der alles so macht. Ich glaube, wir haben nur einen ganz kleinen Bruchteil davon abgedeckt. Aber wer noch einen größeren Einblick haben möchte, kann sich, wie gesagt, auch die verlinkten Videos anschauen. Ja, vielen Dank.
Jo, danke schön.
Ja, und vielen Dank.
Hat uns auch Spaß gemacht.
Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.